Herzlich willkommen im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn und der auch jetzt hier und heute für uns da ist. Wie schön, dass Sie da sind, dass ihr da seid, dass wir Gottesdienst feiern können an diesem 1. Oktober, an diesem 17. Sonntag nach Trinitatis. Eigentlich ja Erntedank, aber Erntedank haben wir letzten Sonntag schon hier gefeiert. Da war auch richtig was los hier. Trotzdem noch einmal der Wochenspruch für dieses Erntedankfest aus Psalm 145. Aller Augen warten auf dich, Herr, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu
Manchmal, Gott, da sind unsere Hände geschlossen und unsere Lippen zusammengepresst. Was wir haben, und wir haben viel von dir geschenkt bekommen, was wir haben und besitzen, das wollen wir für uns behalten. Gute Worte sagen wir oft auch nicht weiter. Den Erfolg unserer Arbeit schreiben wir auch immer wieder uns selbst zu. Wir vergessen, was wir anderen alles verdanken und vor allem auch dir. Gott, vergib uns unsere Gedankenlosigkeit und unsere Verschlossenheit, die uns daran hindern, dankbar zu empfangen und großzügig zu teilen. Herr, erbarm dich über uns. Vergib uns. Guter Gott, nimm unseren Dank für die Woche, die gewesen ist. Für die Bewahrung, wenn wir uns selbst nicht mehr sicher waren. Für deine Begleitung, wenn niemand sonst da war, der mit uns ging. Für die Kraft, die wir uns selbst nicht geben konnten und die von dir kam. Für die Freude, die uns unerwartet erfüllte. Gott, nimm unseren Dank für die Woche, die gewesen ist. Für den Gesang der Vögel. Für die Sonne und die Farben des Herbstes. Für die Wolken am Himmel. Für das Brot, das nicht fehlte. Für die Nachbarn, die geholfen haben. Und dass der Kummer erträglich blieb und der Friede, ja, für uns erlebbar war. Gott, nimm unseren Dank an, dass du da bist für uns und für alle, die nach dir fragen. Amen.
Wir hören auf die Epistel für diesen Sonntag aus dem 2. Korintherbrief.
Das aber sage ich euch, wer spärlich sät, wird spärlich ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll so viel geben, wie er sich selbst vorgenommen hat. Er soll es nicht widerwillig tun und auch nicht, weil er sich dazu gezwungen fühlt. Denn wer fröhlich gibt, den liebt Gott. Gott aber hat die Macht, euch jede Gabe im Überfluss zu schenken. So habt ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles, was ihr zum Leben braucht. Und ihr habt immer noch mehr als genug, anderen reichlich Gutes zu tun. So heißt es ja in der Heiligen Schrift, er verteilt Spenden unter den Armen. Seine Gerechtigkeit steht fest für immer. Gott gibt den Samen zum Säen und das Brot zum Essen. So wird er auch euch den Samen geben und eure Saat aufgehen lassen. Euer gerechtes Handeln lässt er Ertrag bringen. Er wird euch so reich machen, dass ihr jederzeit freigebig sein könnt. Und aus eurer Freigebigkeit entsteht Dankbarkeit gegenüber Gott, wenn wir eure Gaben überbringen.
Halleluja! Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Halleluja!
Das Evangelium steht heute bei Lukas im 12. Kapitel. Ehre sei dir, Herr. Es sprach aber einer aus dem Volk zu Jesus: Meister, sage meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Schlichter über euch gesetzt? Und Jesus sprach zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mensch, dessen Land hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Güter und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und hab guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Lob sei dir, Christus.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Niemand lebt davon, dass er viele Güter hat, sagt Jesus. Echt nicht? Also ich meine, als guter Knecht des Zeitgeistes sag ich erstmal, natürlich, wovon denn sonst? Und überhaupt, der Karl hat doch das Große losgezogen, oder? Wer wird Millionär? Na er. Und das wünscht sich doch, also Hand auf Herz und ehrlich gesagt, auch doch jeder irgendwie, oder? Ausgesorgt zu haben, das Leben uneingeschränkt genießen können, darf man das eigentlich nicht? Die Früchte seiner Arbeit genießen? Endlich mal zur Ruhe kommen, weil es geht? Und dumm ist er ja auch nicht. Er handelt ja durchaus wirtschaftlich klug. Er legt das gut an, was er erwirtschaftet hat. Und ethisch verantwortbar ist das auch. Da ist kein Vernichten des Produktionsüberschusses, da gibt es kein Unterpflügen oder irgendwie sowas, was man durchaus bei Überproduktion auch aus der Europäischen Union ja kennt. Aber Jesus bleibt dabei. Du Narr. Und auch uns heute gilt: Achtung vor einem Zeitgeist, der uns zum Narren hält und oft genug auch zum Narren macht, viel zu oft. Wenn wir unser Leben aufs Haben, auf das Materielle konzentrieren und sogar reduzieren und damit die Sehnsucht nach Gott ersticken, Achtung, oder manches mehr ersticken, Mitmenschlichkeit zum Beispiel. Und ich habe mich gefragt, was läuft da eigentlich falsch in der Geschichte, von dem Jesus da erzählt, weil dass hier außerordentlich klug mit einer sehr reichen Ernte umgegangen wird, ist ja wohl nicht das Problem. Und auch nicht unbedingt, dass man zwischendurch mal zur Ruhe kommt und das Leben genießt. An anderen Stellen ist sowohl das eine gelobt, Josef im Alten Testament baut große Scheunen, um den Überfluss einzulagern, ja, mit einem gewissen Ziel, ja. Und auch sonst steht in der Bibel immer wieder, dass wir zur Ruhe kommen dürfen, dass wir die Früchte unseres Arbeitens und Lebens auch genießen dürfen. Also was ist das Problem hier? Das Problem bei diesem Typen, von dem Jesus erzählt, ist, dass dieser Mensch, es ist keine Geschichte gegen Bauern, Klammer zu, dass Jesus von dem Menschen, von dem er hier erzählt, sagt, er bleibt zutiefst einsam. Dieser Mensch bleibt zutiefst einsam, bei sich selbst, mit sich selbst allein. Alles definiert sich um das Haben und dreht sich um ihn selbst. Er vergisst, dass das Leben nur heil ist und im Gleichgewicht ist, wenn es im Geben und Nehmen und im Nehmen und Geben besteht. Und dass Lebensfreude, Zufriedenheit, Sinn, dass sich all das erst dann einstellt in unserem Leben, wenn wir unser Leben teilen, wenn wir uns mitteilen, wenn wir miteinander teilen. Habt ihr das gemerkt? Haben Sie das beim Lesen gemerkt? Wie das ein Selbstgespräch ist, was dieser Mensch da mit sich führt? Was soll ich nur machen mit, ja, ich habe nichts, wo ich meine Sachen lagern kann. Ach, das werde ich machen. Ich werde meine alten Scheunen abbrechen und größere bauen. Ich habe nichts von wegen. Aber es geht ja noch weiter. Ich lese mal vor. Er sagt, er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle, und sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Güter und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat und Ruhe für viele, viele Jahre. 10-mal in diesen wenigen Sätzen ich und mein, ich. Und dann das Du ist auch nur das Selbstgespräch mit seiner eigenen lieben Seele. Kein Dank. Keine Verantwortung, die aus dem Dank für die Gaben eine Aufgabe auch erkennt. Eine in sich gefangene Seele, dieser Mensch, die nicht wahrnimmt, worauf das Leben über alles Materielle hinaus und man muss ja auch sagen, mit allem Materiellen zielt. Kein Blick für die Beziehung zu Gott. Auch kein Dank Gott gegenüber. In der Beziehung zu Gott, wo die liebe Seele tatsächlich zur Ruhe kommt und Ruhe findet, weil sie sich zeitlich liebevoll umsorgt und versorgt weiß, aber auch ewiglich geborgen. Und damit stellt sich die große Frage, und Gott stellt sie in dem Gleichnis, von dem, was Jesus da erzählt, was bleibt eigentlich von unserem Leben, wenn wir früher oder später gehen? Was bleibt an Sinn? Was bleibt an Frucht? Reichen bei uns gelungene Beziehung mit Gott, Beziehung untereinander, ja bis in die Ewigkeit hinein, weil sie gelungen sind, weil Vergebung den Abbruch von Beziehungen verhindert hat, weil Barmherzigkeit und Gerechtigkeit sich darum sorgen, dass jeder zu seinem Recht kommt und ja, das bekommt, was er oder sie braucht. Was ich bisher noch gar nicht gesagt habe, was aber in diesem Zusammenhang dazugehört, dass es da um Erbstreitigkeiten geht. Im Vers 13 und 14 heißt es, Meister, sagt jemand zu Jesus, sage meinem Bruder, ich ergänze mal gefälligst, denn mit solch einem Nachdruck kommt das daher, dass er mit mir das Erbe teilen soll. Und da zucke ich zusammen. Dazu habe ich schon viel zu viel in 30 Jahren rund um Beerdigungen und Seelsorge mitbekommen. Wie oft gibt es Streit zwischen Geschwistern, die nicht mehr miteinander reden, geschweige denn miteinander leben oder füreinander denken, weil die Sache mit dem Erbe zwischen ihnen steht, weil der zu viel und die zu wenig oder umgekehrt bekommt und wo man sich auseinandersetzt, gerade eben nicht in dem positiven Sinne, sondern auseinandersetzt. Oder wie oft gibt es auch das, dass Kinder zu Lebzeiten ihrer Eltern nicht mehr mit den Eltern reden, weil die mit dem Geld, mit ihrem Geld, nicht so umgehen wie die Kinder und mit dem Besitz umgehen, wie die Kinder sich das wünschen und von den Eltern erwarten, weil sie das ja später irgendwie mal haben wollen. Schlimm. Hütet euch vor jeder Form von Habgier, sagt Jesus und erzählt deswegen diese Geschichte. Und das geht in verschiedene Bereiche hinein. Er greift die Situation mit den Erbstreitigkeiten auf. Ich möchte aber gar nicht mehr auf der Negativfolie bleiben, sondern das, was Jesus meint, auch nochmal positiv unterstreichen. Ich habe auch schon mitbekommen, dass Geschwister geradezu darum sich bemühen, dass die anderen nicht zu kurz kommen. Wie zum Beispiel Halbgeschwister, wo die Vaterschaft nicht geklärt war, also sie war klar, aber sie war nicht geklärt, rechtlich, juristisch. Wie auf dem Sterbebett, dass notariell richtig alles anerkannt wurde, das ist mein Kind, du bist mein Kind. und wie das zur Freude aller Beteiligten etwas war, wo die Beziehung wieder geklärt war, wo dann das Erbe zwischen zweien geteilt werden musste und nicht einer alles bekommen hat. Zur Freude von allen, auch von dem, der weniger hatte. Weil es um viel mehr geht als um dieses blöde Geld und den vielleicht auch schönen Besitz. Jesus hat wohl recht, ein Narr, der meint, dass sich all das von selbst einstellt, nur weil man materiell für sich gesorgt hat und zu seinem Recht kommt. Jesus ist klar und er ist sogar drastisch. Damit wir nicht zu Narren werden und damit wir uns auch nicht vom Mammon, von Geld und Besitz zum Narren machen lassen. Damit Lebensmittel und Geld ist ein wichtiges und Besitz ist ein wichtiges Lebensmittel, damit das nicht zur Lebensmitte wird und damit zum Götzen. Damit die Frage rund um Besitz und Geld nicht alles bestimmt und uns letztlich einsam macht, weil unsere Beziehungen im Streit darüber kaputt gehen. Und weil wir letztlich mit leeren Händen, das letzte Hemd hat keine Taschen, und noch schlimmer, mit leeren Herzen vor Gott stehen in all dem. Ein warnendes Wort, auch nicht nur im persönlichen, privaten Bereich, sondern auch ein warnendes Wort Bestrebungen gegenüber, auch das gesellschaftliche Heil nur im wirtschaftlichen Aufschwung zu suchen und zu sehen, so wichtig wie der ist. Dass es wirtschaftlich stimmt, meine ich. Ein warnendes Wort quer durch die Gesellschaft hindurch an Menschen aus allen Schichten. An die, die meinen, jeder müsse erst mal für sich selber sorgen, weil dann ist ja für alle gesorgt. Den Spruch kennt er, ne? Wenn jeder an sich selber denkt und für sich selber sorgt, ist ja für alle gesorgt. Nee, so wird kein Schuh draus. Ich schließe mit Gedanken von einem Kollegen, die er aufgeschrieben hat, die möchte ich Ihnen und euch gerne vorlesen. Er sagt, was sollen wir tun? Nun, es gibt eine Scheune, in die wir sammeln können. Eine Scheune, sie steht am Ende des Bogens, der unser Leben ist. Sie steht dort, wo der Himmel die Erde berührt und ein anderer hat sie gebaut. Dort wird nicht aufbewahrt, was du besessen hast, sondern was du gegeben hast. Dort wird gesammelt und zusammengebunden, was du einmal ausgesät hast. Dort ist die Wärme zu spüren, die in deinem Leben von dir ausgegangen ist. Dort ist die große Ruhe nach der großen Arbeit. Dort ist ein Platz für dich, zusammen mit anderen und mit Gott. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, der uns genau dazu helfen möchte. Amen. Und so geht hin im Frieden Gottes und unter seinem Segen. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und er sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Und er gebe dir seinen Frieden.